Aber es gibt wohl niemanden, der hundertprozentig weiß, wie das funktionierte. Wir könnten uns kurz einige Beispiele in der Schrift ansehen, wie Urim und Thummim verwendet wurden. Ihr findet die Verweisstellen in eurer Studienhilfe. Schlagen wir zunächst 4. Mose 27, 21 auf. Der Herr sagte über Josua, der von Mose die Leiterschaft über die Kinder Israels übernehmen sollte, und er, das ist Josua, soll vor den Priester Eleazar treten, und er soll für ihn das Urteil der Urim vor dem Herrn befragen. Auf dessen Befehl sollen sie ausziehen und auf dessen Befehl sollen sie einziehen. Damit wird Josua auf eine etwas andere Ebene gestellt als Mose. Mose hörte direkt vom Herrn. Er kommunizierte mit dem Herrn von Angesicht zu Angesicht. Doch Josua bestritt zumindest einen Teil seiner Kommunikation mit dem Herrn über den Hohepriester und diese beiden Steine. Und wenn er eine Entscheidung haben wollte, sollen wir hinausgehen, sollen wir einziehen, ging er zum Hohepriester. Der Hohepriester betete oder was auch immer er tat und der Stein gab die Antwort. Soweit ist die Sache klar. Sehen wir uns auch 5. Mose 33, 8 bis 10 an. Das ist der Segen über die 12 Stämme und im Speziellen der Segen über den priesterlichen Stamm Levi. Und für Levi sprach er, deine Thummim und deine Urim sind für den Mann, das ist Levi, der dir treu ist, den du versucht hast bei Massa, mit dem du gestritten hast bei dem Wasser von Meriba, der von seinem Vater und von seiner Mutter sagte, ich habe ihn nicht gesehen, und der seine Brüder nicht kannte und von seinen Söhnen nichts wusste, denn sie haben dein Wort beachtet und deinen Bund bewahren sie. Sie lehren Jakob deine Rechtsbestimmungen und Israel dein Gesetz. Sie legen Räucherwerk vor deine Nase und ganz Opfer auf deinen Altar. Das sind die Funktionen des Priesters. Doch zu diesen priesterlichen Funktionen gehörte auch das Fällen von Entscheidungen durch Urim und Thummim. Auch David macht in 1. Samuel 23 konkrete Erfahrungen damit. David war auf der Flucht und König Saul wollte ihn gefangen nehmen und töten. Wir lesen Vers 6 bis 12. Es geschah aber, als Abiatar, der Sohn Ahimelechs, zu David nach Keila floh, kam er hinab mit einem Ephod in seiner Hand. Das war der Sohn des Hohepriesters, der von König Saul ermordet worden war, und er kam als Priester mit seinem unverwechselbaren Kleidungsstück, dem Ephod. Und es wurde Saul berichtet, dass David nach Keila gekommen sei. Da dachte Saul, Gott hat ihn verworfen und in meine Hand gegeben, denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Ich möchte hier noch erwähnen, dass ein Mann, der einer Täuschung unterliegt, sich wirklich gewaltig täuschen kann. Saul bereitete sich darauf vor, David zu ermorden, und die Gelegenheit dazu schrieb er doch tatsächlich Gott zu. Ich habe festgestellt, dass religiöse Menschen, wenn sie wirklich einer Täuschung aufgesessen sind, ihre Täuschung in aller Regel Gott in die Schuhe schieben. Und deshalb sagte er auch, Gott hat ihn in meine Hand gegeben. Doch das nur nebenbei. Und Saul rief alles Volk zum Kampf auf, um nach Keila hinabzuziehen, damit sie David und seine Männer belagerten. Und als David erkannte, dass Saul Böses gegen ihn schmiedete, da sagte er zu dem Priester Abiatar, bring das Ephod her. Und David sprach, Herr, Gott Israels, dein Knecht hat als gewiss gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keila zu kommen, um die Stadt um meinetwillen zu verderben. Werden die Bürger von Keila mich in seine Hand ausliefern? Wird Saul herabziehen, wie dein Knecht gehört hat? Herr, Gott Israels, lass es doch deinen Knecht wissen. Und der Herr sprach, er wird herabkommen. Die Antwort auf die Frage war also ja. Und David fragte weiter, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer in die Hand Sauls ausliefern? Der Herr sprach, sie werden dich ausliefern. Die Antwort war wieder ja. Der Kontext legt den Schluss nahe, dass David diese Antworten von Abiatar durch Verwendung des Ephod bekam. Es war eine einfache Ja-Nein-Antwort, wie man sie heutzutage oft in Fragebögen geben muss. Man muss entweder Ja oder Nein ankreuzen. Die Kommunikation durch Urim und Thummim ging offenbar bis zu diesem Punkt aber nicht darüber hinaus. Noch einige andere Stellen und anschließend mein Kommentar dazu. Die beiden nächsten Stellen sind identisch und nur eine Wiederholung, Esra 2,61. Und von den Söhnen der Priester, das ist eine Auflistung aller Israeliten, die aus Babylon zurückkehrten, die Söhne Habaja, die Söhne Hakkots, die Söhne Barsilai, der von den Töchtern des Gileaditers Barsilai eine Frau genommen hatte und nach dessen Namen genannt wurde. Diese suchten ihre Eintragung in die Geschlechtsregister, aber sie wurde nicht gefunden. Sie konnten also anhand ihres Geschlechtsregisters nicht beweisen, dass sie Nachkommen Levis waren. So wurden sie vom Priesteramt als unrein, also als zeremoniell unrein, ausgeschlossen. Und der Tirschata, der Gouverneur, das war Nehemia, befahl ihnen, nicht vom Hochheiligen zu essen, bis ein Priester mit Urim und Tumim aufträte. Mit anderen Worten, wenn der Priester kommen würde, der Urim und Tumim benutzen konnte, würde er ihnen die Frage beantworten, ob sie wirklich Nachkommen Levis waren oder nicht. Wir lesen nirgendwo in der Bibel davon, dass nach dieser Begebenheit jemals ein solcher Priester gekommen wäre. Daraus kann man einige recht interessante Rückschlüsse ziehen. Ich denke, viele Menschen jüdischer Herkunft wissen heute nicht, zu welchem Stamm sie gehören. Und wenn ich die Prophetien des Alten Testaments richtig verstehe, wird das letztlich sehr wohl einen Unterschied machen. Deshalb brauchen wir unbedingt einen Priester, der die Fähigkeit hat zu entscheiden, welchem Stamm sie angehören. Ich denke, letztlich wird Jesus dieser Priester sein. Wenn er kommt, wird er die Menschen nach ihren Stämmen und auch noch nach anderen Kriterien sortieren. Doch da sie keine konkrete, klare Antwort von Gott bekamen, sagten die anderen einfach nur: In der Zwischenzeit können wir euch nicht zu den Priestern zählen, da ihr eure Herkunft nicht nachweisen könnt. Eine interessante Nebenbemerkung dazu, wie wichtig diese Geschlechtsregister sind. Als der Tempel im Jahr 70 von den Römern zerstört wurde, wurden dabei, soweit ich weiß, auch fast alle damals existierenden, autorisierten Geschlechtsregister zerstört. Das hat eine interessante Konsequenz. Ein Messias muss beweisen, dass er von David abstammt. Doch nach dem Jahr 70 gibt es keine Belege mehr, mit denen dies jemand beweisen könnte. Deshalb tut sich jemand nach dem Jahr 70 außerordentlich schwer, seinen Anspruch, der Messias zu sein, auch zu rechtfertigen. Doch den Anspruch Jesu bestritt niemand, denn jeder wusste, woher er stammte. Seine Eltern mussten ja zur Stadt Davids zurückgehen, um sich eintragen zu lassen, eben weil sie und damit auch Jesus von David abstammten. Das nur am Rande. Gehen wir nochmal zurück zu 2. Mose 28, 29 bis 30. Ich möchte euch meinen geistlichen Kommentar zu dieser Passage anbieten. Ich denke, die meisten von uns wissen, was das Zeugnis des Heiligen Geistes ist. Und ich denke, das ist so ähnlich wie Urim und Tumim. Manchmal sagt er Nein, manchmal sagt er Ja. Und ich denke, wenn wir für Menschen beten und ihre Namen auf unserem Herzen tragen, sollten wir hier drin ein funktionierendes Urim und Tumim haben. Wenn jemand, für den du betest, in die falsche Richtung geht, leuchtet, sagen wir, die rote Alarmleuchte auf. Wenn er in die richtige Richtung geht, leuchtet das grüne Licht auf. Das wäre nur eine prosaische Illustration. Doch alle Kleidungsstücke des Hohepriesters haben ihre Entsprechung in unserem geistlichen Leben. Weiter zu Vers 31. Mache das Oberkleid des Ephod ganz aus blauem Purpur. Seine Kopföffnung soll in seiner Mitte sein und einen Rand in Weberarbeit soll es ringsum an seiner Öffnung haben. Wie die Öffnung eines Lederpanzers soll sie für ihn sein, damit es nicht einreißt. Das blaue Oberkleid zeugt von einem himmlischen Dienst. Schlagen wir kurz Hebräer 9,24 auf, denn der Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Sein hohepriesterlicher Dienst spielt sich auf der himmlischen Ebene ab. Zurück zu 2. Mose 28. Das Oberkleid hatte einen Halsausschnitt in Weberarbeit. Vermutlich zog man es über den Kopf an. Der Kragen war gewoben, damit das Oberkleid beim Anziehen niemals reißen würde. Wieder derselbe Grundgedanke, alles muss komplett, ganz und vollständig sein, es kann nicht beschädigt werden. Vers 33 und 34, wir kommen nun zu den Dingen, die am Oberkleid angebracht waren. An seinem unteren Saum sollst du Granatäpfel aus blauem und rotem Purpur und Scharlachstoff anbringen, ringsum an seinem Saum und zwischen ihnen, also abwechselnd, ringsum goldene Glöckchen. Erst ein goldenes Glöckchen, dann einen Granatapfel und wieder ein goldenes Glöckchen und einen Granatapfel ringsum an dem Saum des Oberkleides. Bei dem Material, aus dem die Granatäpfel sind, fallen uns wieder diese drei Farben auf, blauer Purpur, roter Purpur und Scharlach, die Verbindung von himmlischem und menschlichem. Der Granatapfel ist meines Erachtens ein Symbol für Frucht, die Glöckchen für das Bekenntnis. Und wir lernen daraus, häng keine Glöckchen dran, wenn du keine Granatäpfel hast. Du kannst nicht herumgehen und klingeln, wenn du keine Frucht bringst. Das Glöckchen war auch ein Zeichen für Heiligkeit. Es war vorgeschrieben, dass der Priester die ganze Zeit über die Glöckchen klingeln lassen musste, während er in der Stiftshütte seinen Pflichten nachging. Wenn er das nicht tat, würde er sterben. Eine erschreckende und feierliche Warnung, dass Gott ständig Heiligkeit von uns verlangt. Von den Glöckchen am Saum unseres Kleides muss ständig das Zeugnis der Heiligkeit erklingen. Jede unserer Bewegungen muss in Heiligkeit ausgeführt werden. Das ist der Standard für einen Priester. Zur Kombination aus Scharlach und Blau, wodurch roter Purpur entsteht, könnten wir uns kurz noch 1. Timotheus 2,5 ansehen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Diese Worte wurden natürlich etliche Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu geschrieben, aber er wird hier immer noch als Mensch bezeichnet. Er hat sich also das Scharlach erhalten, wenn ich das mal so formulieren darf. Und das ist eine sehr bemerkenswerte Tatsache. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, dass Jesus, als er Mensch wurde, nicht nur für 33 Jahre Mensch wurde, sondern für immer. Ich denke, es findet sich in der Bibel keine erstaunlichere Tatsache, als dass es einen Menschen gibt, der auf dem Thron uneingeschränkter Autorität zur Rechten Gottes sitzt. Er ist Gott, bitte versteht mich recht. Er hat nie aufgehört, Gott zu sein. Aber er wurde Mensch. Und nachdem er Mensch wurde, ist er bis in alle Ewigkeit Mensch. Er ist das Haupt eines neuen Geschlechts, des Gott-Mensch-Geschlechts, des Immanuel-Geschlechts. Die Farbe ist Purpur, sie vereint in sich Blau und Scharlach und sie ist dazu bestimmt, bis in Ewigkeit zu herrschen. Wer durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi wiedergeboren wird, wird in dieses königliche Geschlecht hineingeboren. Wir sind Könige und Priester. Lesen wir nun noch 2. Mose 28, 35. Und Aaron soll es, das Oberkleid, anhaben, um darin den Dienst zu verrichten, und der Klang soll gehört werden, wenn er ins Heiligtum hineingeht vor den Herrn, und wenn er herausgeht, damit er nicht stirbt. Beachtet, gäbe es einen einzigen Augenblick ohne Heiligkeit, würde es ihm das Leben kosten. Damit wird uns allen sehr eindringlich verdeutlicht, dass Gott von all jenen, die sich ihm nähern, absolute Heiligkeit verlangt. Nun zu Vers 36 und dem goldenen Stirnblatt. Und stelle aus reinem Gold ein blumenförmiges Stirnblatt her und graviere darauf mit Siegelgravur ein: Heilig dem Herrn. Das hänge an eine Schnur aus blauem Purpur, sodass es sich am Kopfbund befindet. An der Vorderseite des Kopfbundes soll es sein. Jedes Mal, wenn der Priester hineinging und Gott ihn von oben ansah, sah dieser als erstes das goldene Stirnblatt, auf dessen Kopfbund das Heilig dem Herrn verkündete. Dieses Zeichen von Heiligkeit wird mit einer blauen Schnur befestigt. Das signalisiert, es ist etwas, das im Himmel festgemacht ist und auf Erden nicht verändert oder beeinträchtigt werden kann. Vers 38, ein sehr wichtiger Vers. So sei es, also das Stirnblatt, auf der Stirn Aarons, damit Aaron die Schuld der heiligen Dinge wegnehme, in einer anderen Übersetzung heißt es trage, die die Söhne Israel heiligen werden bei allen Gaben ihrer heiligen Dinge. Und es soll beständig an seiner Stirn sein, damit sie vor dem Herrn angenommen sein würden. Ich lese diese Stelle noch einmal aus der New International Version, 2. Mose 28, 38. Es, das Stirnblatt, wird auf Aarons Stirn sein und er wird die Schuld tragen, die die heiligen Gaben begleitet, die die Israeliten weihen. Eine sehr tiefschürfende Aussage. Jedes Mal, wenn wir Gott etwas darbringen und irgendeine Schuld an uns ist, muss etwas gegen diese Schuld unternommen werden. Gott kann nichts Schuldiges akzeptieren. Aber die Schuld wird nicht von uns getragen, sondern von unserem Hohepriester, und er kann sie auch tragen, weil er selbst durch und durch heilig ist. Lesen wir weiter. Und es soll beständig an Aarons Stirn sein, damit sie, also die Gaben der Kinder Israels, vor dem Herrn angenommen sein würden. Ich denke, damit wird ohne jeden Zweifel deutlich, warum wir einen Hohepriester haben. Wir haben einen Hohepriester, weil es jemanden geben muss, der die Schuld trägt, die unser Leben begleitet und die mit den Dingen, die wir darbringen, einhergeht. Ich möchte folgenden Aspekt herausstreichen: Die Gaben der Israeliten wurden nicht aufgrund ihrer eigenen Heiligkeit akzeptiert, sie wurden aufgrund der Heiligkeit ihres Hohepriesters akzeptiert. Und dasselbe gilt umso mehr für uns. Unsere Gaben werden nicht wegen uns akzeptiert, sondern wegen der Heiligkeit unseres Hohepriesters. Ich denke, ihr erkennt jetzt, warum wir ohne Hohepriester keinen Zugang zu Gott und überhaupt keine Beziehung mit Gott hätten. Alles hängt einzig und allein von unserem Hohepriester ab. Vers 39. Den Leibrock aber webe aus Byssus, gemustert, und mache einen Kopfbund aus Byssus. Dazu sollst du einen Gürtel in Buntwirkerarbeit anfertigen. Der Leibrock, das Unterkleid, das nicht sichtbar war, war aus feinem Leinen. Die Grundlage von allem ist absolute Reinheit und Gerechtigkeit, auch wenn sie nicht sichtbar ist. Unter allem anderen war Reinheit, und auf dem Kopfbund, also über allem anderen, war Heiligkeit, und der Gürtel hielt alles zusammen. Ich denke, ihr seht hier einmal mehr, wie sehr die Notwendigkeit absoluter Reinheit und Heiligkeit betont wird. Beachtet auch, dass es ein gewobener bzw. gewirkter Leibrock war, also keine verliehene Gerechtigkeit, sondern eine sich praktisch auswirkende Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit eines makellosen, fehlerlosen, sündlosen Lebens. Vers 40. Auch den Söhnen Aaron sollst du Leibröcke machen und Gürtel für sie anfertigen, und hohe Turbane sollst du ihnen machen zur Ehre und zum Schmuck. Aber es gab bestimmte Dinge, die die anderen Söhne nicht hatten. Sie hatten weder Brusttasche noch Ephod noch Kopfbund. Diese waren einzig und allein dem Hohepriester vorbehalten. Vers 41. Und du sollst deinen Bruder Aaron damit bekleiden und seine Söhne mit ihm. Und du sollst sie salben und einsetzen und weihen. Hier erkennen wir vier aufeinander folgende Schritte. Erstens die Kleidung anlegen, das ist die persönliche Qualifikation. Zweitens salben, das ist die übernatürliche Gnade. Drittens einsetzen, im Hebräisch heißt es wörtlich, du sollst ihnen die Hände füllen. Und als sie eingesetzt waren, erschienen sie mit Opfern in ihren Händen, die sie zu Gott hochhoben. Das war die Einsetzungszeremonie. Das ist also die Ausrüstung für den Dienst. Viertens, weihen, das heißt, sie wurden für ihr Amt abgesondert. Wiederholen wir kurz die vier Schritte. Erstens, ihre Kleidung war ihre persönliche Qualifikation. Zweitens, die Salbung war die übernatürliche Gnade, die auf sie kam. Drittens, die Einsetzung oder das Füllen ihrer Hände war die Ausrüstung für ihre Aufgabe. Viertens, sie wurden geweiht, sie wurden für ihre Aufgabe abgesondert. Ich glaube, jeder, der berufen ist, dem Herrn zu dienen, sollte letztendlich etwas in seinem Leben haben, das diesen vier Phasen entspricht. Die persönliche Qualifikation, die übernatürliche Salbung, die Ausrüstung für den Dienst und die Absonderung. Vor kurzem bat ich meine Brüder in Mobil in den USA, über mir zu beten und mich für den Dienst in Jerusalem abzusondern. Ich hatte den Eindruck, ich wäre besser qualifiziert, wenn ich von meinen Brüdern offiziell abgesondert worden wäre. Das war für mich eine sehr eindringliche Erfahrung. Ich hatte den Eindruck, als wäre das die letzte Phase des Prozesses gewesen, die vorher nicht so ausgeführt worden war, wie Gott es sich gewünscht hatte. Wenn du im Dienst für den Herrn stehst, sollst du dich überprüfen und dir diese vier Phasen vergegenwärtigen und überlegen, an welchem Punkt du gerade stehst. Eines wird durch dieses Studium der Priesterkleidung und der Stiftshütte hinreichend deutlich. Gott weiß ganz genau, wie er die Dinge haben möchte. Im Grunde bietet er uns keine Alternativen an. Alle Maßangaben und alle Materialien und alle Vorgaben waren absolut exakt. Ich denke, Gott hat sich in der Zwischenzeit nicht geändert. Wir in der westlichen Welt sind oft recht schlampig. Wir denken oft, es sei gleichgültig, ob ich etwas so oder so mache. Ich denke, Gott sieht das nicht so. Eine der Herausforderungen dieser Lehre besteht darin, dass wir unser Leben noch viel exakter mit den Anforderungen Gottes in Einklang bringen. Diese Anforderungen beziehen sich nicht auf die äußerliche Kleidung, nicht auf Materialien, sie sind bedeutsamer und meines Erachtens noch spezifischer. Ihr könnt dieses Studium deshalb als interessantes Relikt einer alten Kultur betrachten oder es als etwas erachten, das euer Leben von Grund auf durchforscht und euch die Frage stellt, inwieweit entspreche ich Gottes unwandelbaren Maßstäben und Anforderungen? Ich denke, wir würden uns eine Menge Probleme ersparen, wenn wir erkennen würden, dass Gott, was seine Anforderungen betrifft, immer noch so exakt und unwandelbar ist wie eh und je. Kommen wir nun zum Ende dieses Kapitels. Es folgt etwas sehr Anschauliches, Vers 42. Ferner mache ihnen leinene Beinkleider, um das Fleisch der Blöße zu bedecken. Von den Hüften bis zu den Oberschenkeln sollen sie reichen, und Aaron und seine Söhne sollen sie anhaben, wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen, oder wenn sie an den Altar herantreten, um den Dienst im Heiligtum zu verrichten, damit sie nicht eine Schuld auf sich laden und sterben. Das ist eine ewige Ordnung für ihn und für seine Nachkommenschaft nach ihm. Das Leinen ist wieder ein Sinnbild für Reinheit. Der Bereich des Körpers, um den es hier geht, bezieht sich auf sexuelle Reinheit. Interessanterweise wusste niemand außer Gott und den Priestern selbst, ob sie diese Beinkleider auch trugen. Es gibt Bereiche in deinem Leben, in die einzig und allein Gott und du selbst eingeweiht sind. Aber vergesst nicht, Gott weiß Bescheid. Gott weiß, lieber Bruder, liebe Schwester, ob du deine Beinkleider anhast oder nicht. Der Pastor wird dich nicht fragen und der Heilige Geist weiß es schon. Noch ein weiterer Punkt. Schlagen wir kurz 2. Mose 30 auf. Ich wäre eigentlich noch gerne Kapitel 29 durchgegangen, aber wir haben für Kapitel 28 schon so lange gebraucht. Am Anfang von Kapitel 30 steht etwas sehr Wichtiges. Wir lesen nur den ersten Vers. Ferner sollst du einen Altar anfertigen zum Räuchern des Räucherwerks. Aus Akazienholz sollst du ihn machen. Er sollte dann mit Gold belegt werden. Wofür steht Räucherwerk in unserem Leben? Es gibt nur eine Antwort. Anbetung. Die Weisen aus dem Morgenland brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold ist die Anerkennung seiner Göttlichkeit. Weihrauch ist Anbetung, Myrrhe ist das purpurne Kleid des Leidens. In der Bibel steht Myrrhe immer für Leiden. Hier haben wir einen goldenen Räucheraltar. Das Gold zeugt von absoluter Reinheit und Anbetung. Ich möchte auf Folgendes hinaus. Wir brauchen erst einen Hohepriester und dann erst können wir einen Räucheraltar haben. Die Reihenfolge ist sehr, sehr wichtig. Was lernen wir daraus? Kein Priester, keine Anbetung. Deine Anbetung muss über deinen Priester laufen. Wenn mit deinem Priester etwas nicht stimmt, nützt dir auch der Altar nichts. Offenbarung 8 scheint dieses Thema aufzugreifen. Hier werden die 7 Siegel des Buches geöffnet. Und als es das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Worüber schwieg der Himmel? Ich denke, die nächsten Verse geben uns Antwort. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, und es wurde ihnen 7 Posaunen gegeben. und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar und er hatte ein goldenes Räucherfass. Was kommt in das Räucherfass? Räucherwerk. Wofür steht Räucherwerk? Für Anbetung. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es zu den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Hier haben wir ein Bild dafür, dass die Gebete des Volkes Gottes vor Gott und seinen Thron aufsteigen. Sie werden wie der wunderbare weiße aromatische Rauch dargestellt, der vom Räucherwerk aufsteigt, das auf dem goldenen Altar liegt. Und es musste viel Räucherwerk sein, es musste viel Anbetung sein. Vers 4. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf, aus der Hand des Engels vor Gott, weil der Engel die Kohlen und das Räucherwerk im Räucherfass hatte. Ihr habt es sicher schon gesehen, wenn in einer Kirche an einer Kette ein Weihrauchfass geschwenkt wird. Während das Fass geschwenkt wird, werden die Kohlen angefacht und der Rauch steigt auf. Das ist ein alttestamentliches Bild. Vers 5. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Meine persönliche Prince-Deutung, die niemand von euch annehmen muss, sieht so aus, dass der Himmel schwieg, weil er darauf wartete, bis die Gebete des Volkes Gottes von der Erde aufsteigen. Ein erstaunlicher Gedanke, dass der Himmel schweigt, wenn die Erde betet. Die Gebete mussten von diesem Engel dargebracht werden, bevor sie akzeptiert werden konnten, und dieser Engel ist meiner Auffassung nach entweder Jesus oder ein Typus für Jesus. Es heißt ja, sie mussten den Rauch aus der Hand des Engels nehmen. Doch als die Gebete nach oben stiegen, nahm der Engel die Kohlen vom Altar, füllte damit das Räucherfass und warf es auf die Erde und es entstand ein großer Aufruhr auf Erden. Ich bin beeindruckt von der Tatsache, dass die Welt in Aufruhr gerät, wenn wir beten. Wenn ihr euch heute den Nahen Osten ansieht, dann ist seine Situation zum Teil darauf zurückzuführen, dass Gottes Volk betet. Seine Gebete steigen nach oben, der Rauch kam dazu, der Engel nahm die Kohlen und warf sie auf die Erde und man findet praktisch nirgendwo im Nahen Osten mehr Beschaulichkeit und Ruhe, sondern Blitz und Donner und Stimmengetöse und Aufruhr. Ich denke auch nicht, dass es noch ruhiger wird, ganz sicher nicht, wenn meine Gebete etwas damit zu tun haben. Und ich sage euch ganz ehrlich, dass ich glaube, dass sie etwas damit zu tun haben, denn schließlich glaubst du entweder, dass Gott Gebet erhört oder dass er es nicht erhört. Es gibt kein Zwischending. Wenn er Gebet nicht erhört, dann bete auch nicht. Wenn er Gebet erhört, dann erwarte auch, dass etwas geschieht. Ich erwarte, dass etwas geschieht, wenn ich bete. Ich halte das nicht für arrogant, sondern schlicht und einfach für Glauben. Wir wollen nun noch kurz Hebräer 3 anschneiden. Einige fragen sich vielleicht, wann wir jemals fertig werden, ich mich ehrlich gesagt auch. Ich hätte gedacht, dass mit 2. Mose 28 ginge rascher, aber es ging nicht. Nun Hebräer 3. Es geht immer noch um das Thema Hohepriester. Vers 1, ein sehr gehaltvoller Vers. Daher, heilige Brüder, Teilhaber einer himmlischen Berufung, konzentriert euch auf. Nun, das ist die beste Übersetzung, die ich finden konnte. Es heißt in vielen Bibeln betrachtet, aber das ist zu schwach. Hier steht ein sehr starkes Wort. Es bedeutet, richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf. Den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Werfen wir einen Blick in die Studienhilfe Seite 27 und greifen wir die einzelnen Punkte heraus. Wir sollen uns auf Jesus in seiner Eigenschaft als Apostel und als Hohepriester konzentrieren. Das Wort Apostel bedeutet jemand, der ausgesandt wurde. Jesus sagt in Johannes 13, ein Gesandter ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Im Griechischen steht hier das Wort Apostel. Wenn ihr das Wort Apostel lest, sollt ihr euch immer stattdessen das Wort Gesandt bzw. Gesandter denken. Denn wenn jemand nicht gesandt ist, ist er auch kein Apostel. Bei einigen Aposteln braucht man schon gleich gar nicht zu fragen, wer sie gesandt hat. Nun, Das ist ein sehr wichtiges Thema. Jesus war der Apostel, weil der Vater ihn gesandt hatte. Johannes 10,36: Sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat? Später, als er nach der Auferstehung seinen Jüngern erschien, sagte er: Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jesus wurde also ein Apostel, als der Vater ihn sandte. Seine Jünger wurden Apostel, als er sie sandte. Doch ohne gesandt worden zu sein, ist jemand kein Apostel. Jesus wurde gesandt, um etwas zu tun, was niemand sonst tun konnte, nämlich etwas gegen das Thema Sünde zu unternehmen. Er tat dies durch sein Leben und seinen Tod und die Opferung seiner selbst am Kreuz. In diesem Sinne war er der Apostel. Nachdem er diese Aufgabe vollendet hatte, ging er zurück zum Vater, um vor ihm jene zu vertreten, die sein Erlösungswerk angenommen hatten. Indem er zurückging, um uns zu vertreten, wurde er unser Hohepriester. Somit war er zuerst der Apostel und ist dann der Hohepriester. In diesem Vers hier taucht zum ersten Mal das Wort Bekenntnis auf. Und das ist ja eines der Schlüsselworte, die wir durch den Hebräerbrief verfolgen. Das griechische Wort hierfür lautet Homologia. Es heißt wörtlich dasselbe sagen wie. Wenn ihr wissen wollt, was ein Bekenntnis ist, dann habt ihr hier die Erklärung. Das englische Wort für Bekenntnis, Confession, stammt von einem lateinischen Wort her, das im Grunde exakt das gleiche bedeutet, nämlich dasselbe sagen wie. Bekennen heißt im Grunde dasselbe sagen wie. Das heißt, man sagt dasselbe wie Gott. Du bringst deine Worte in Übereinstimmung mit Gottes Worten. Jesus ist der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn das heißt Folgendes: Wenn es kein Bekenntnis gibt, gibt es auch keinen Hohepriester. Nur durch unser Bekenntnis wird sein hohepriesterlicher Dienst zu unseren Gunsten freigesetzt. Wenn wir mit unserem Mund nicht dasselbe über uns und ihn sagen wie die Bibel, haben wir keinen Hohepriester. Im weiteren Verlauf des Briefs steht das Bekenntnis immer im Zusammenhang mit dem Hohepriestertum. Hierzu zwei weitere Passagen. Hebräer 4,14: Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Hebräer 10,21 bis 23 ohne Vers 22: Da wir nun einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Hier erkennen wir verschiedene Phasen. Das hat uns viel zu sagen. Als erstes das Bekenntnis aussprechen. Zweitens das Bekenntnis festhalten. Drittens das Bekenntnis unwandelbar festhalten. Was heißt das? Das heißt, dass es im Leben nicht einfacher werden wird. Beim ersten Mal ist es nicht schwierig, das Bekenntnis auszusprechen. Beim dritten Mal ist es schon ziemlich schwierig. Ich glaube, dass der Herr mich heilt. In einer Veranstaltung hört sich das gut an. Doch wenn du allein zu Hause bist und niemand mit dir betet, wenn es finster ist und du an 5 verschiedenen Stellen deines Körpers gleichzeitig Schmerzen hast, dann musst du dieses Bekenntnis festhalten. Wie? Unwandelbar festhalten. Diese 3 Passagen haben uns viel zu sagen. Du meinst, es sei ganz einfach, immer wieder dasselbe zu sagen? Probier es aus. Probier es aus und erzähl mir in einem Jahr, ob es so einfach war. Kein Wunder, dass der Teufel vor unserem Mund steht und versucht, uns davon abzuhalten, es auszusprechen. Warum? Wenn wir es nicht sagen, wenn wir es nicht aussprechen, binden wir damit unserem Hohepriester die Hände, denn schließlich ist er der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Und du sollst auch nicht irgendetwas sagen, was du dir gerade denkst, du sollst dasselbe sagen wie die Bibel. Bring deine Worte in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Lesen wir kurz in der Studienhilfe und sehen wir uns noch einmal Hebräer 3,1 an. Es heißt hier: Heilige Brüder, richtet eure Aufmerksamkeit auf Jesus. Der Blick auf Jesus ist der Schlüssel zur Heiligkeit. Sobald wir unseren Blick von Jesus abwenden, wird Heiligkeit ein Problem. Dann heißt es, wir seien Teilhaber einer himmlischen oder himmelwärts gerichteten Berufung. Der ganze Hebräerbrief ist nach oben und nach vorne ausgerichtet. Deshalb ist er hier und jetzt so gut für dich und mich, denn viele von uns müssen nach vorne und nach oben ausgerichtet und angespornt werden. Vergleichen wir hiermit eine wunderschöne Passage Philipper 3,14, das persönliche Zeugnis des Paulus. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Paulus hatte diese Vision einer nach oben gerichteten Berufung und gab sich nie damit zufrieden, immer auf derselben Ebene zu bleiben. Nochmal zurück zur Studienhilfe Hebräer 3,2. Der treu ist dem, der ihn bestellt hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Hier erscheint zum ersten Mal das Wort treu, das im Englischen mit dem Wort Glauben zusammenhängt. Beide erscheinen im ganzen Brief 38 Mal. Abschließend hierzu eine Bemerkung. Diese erste Verwendung des Wortes im Hebräerbrief ist auch die grundsätzliche und prinzipielle Verwendung dieses Wortes in der Bibel. Es beschreibt nicht, was wir glauben, sondern unseren Charakter. Es spricht von jemandem, der hingegeben ist. Das evangelikale Christentum hat das, was Glauben wirklich ist, komplett falsch dargestellt. Wenn wir von Glauben reden, meinen wir meist Lehre, Doktrin oder eine bestimmte Theologie. Doch das ist nicht die primäre Bedeutung. Glaube ist in erster Linie Loyalität. Glaube ist in erster Linie Hingabe, Verpflichtung, persönliches Verpflichtetsein an eine Person. Seht euch nur diese Stelle an. Es ging nicht darum, was Mose glaubte. Es ging darum, wie er handelte, wie er sich verhielt. Er war Gott gegenüber verpflichtet, gleichgültig, was alle anderen Leute taten. Mose hielt daran fest. Er hatte seine Aufgabe und diese führte er auch aus.